Amen. Halleluja. Okay, wir wollen heute mal weitermachen mit dem Thema, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ich versuche jetzt mal dort nicht so ins Detail zu gehen, sondern dass wir nochmal einen Gesamtüberblick bekommen über das Thema neutestamentliche Gemeinde. Sie haben das letzte Mal angefangen und ich möchte euch nochmal ermutigen, legt wirklich mal alles beiseite, was ihr bisher gehört habt in irgendwelchen Seminaren und Prägungen und so weiter, was Gemeindebau, neutestamentliche Gemeinde und so weiter betrifft. Es ist ganz wichtig, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen und der Herr möchte etwas wirken, er möchte eine neue Reformation seiner Gemeinde freisetzen. Das damals vor 500 Jahren geschehen ist bei Martin Luther, war gut. Diese Dinge, die er erkannt hat, und das meiste davon war echt gut. Es ist bloß nach wenigen Jahren dann erstickt und wieder in Gleise eingefahren, die nicht von Gott waren. Und so möchte Gott, dass wir uns mal mit dem Thema ganz neu beschäftigen. Und es hat nicht in erster Linie etwas, wenn wir von neutestamentlicher Gemeinde sprechen, dann hat es in erster Linie nicht etwas mit Gebäuden zu tun, es hat nicht etwas zu tun mit irgendwelchen Organisationen und wo du dir gleich vorstellst, die verschiedenen Konfessionen, Denominationen, wie passt das alles zusammen? Und das legen wir mal alles beiseite. Neutestamentliche Gemeinde hat in erster Linie etwas zu tun mit Jesus, dem Haupt und seinem Leib, seinen Gliedern. Und das hat etwas mit uns zu tun. Und um das zu wissen und zu verstehen, was Jesus eigentlich bringen möchte, er als weiser Baumeister seiner Gemeinde. Diese Gemeinde, die auf dem Felsen der Offenbarung steht, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist, wie wir letztes Mal geschaut haben in Matthäus 16. Und da sagt Jesus, diese Gemeinde, die auf diesem Felsen gebaut ist, die werden die Pforten der Hölle nicht überwältigen können. Amen. Und es ist wichtig, dass wir erstmal selbst unser Fundament auf Jesus bauen und dass wir erstmal selbst uns abchecken und dem, was wir noch hören werden, was der Leib Jesu tatsächlich ist, wie die Bibel ihn definiert. Bin ich dort echt dabei? Wie schaut es in meinem Herzen aus? Weil Jesus definiert seine Gemeinde ziemlich klar in seinem Wort. Und wenn er der Baumeister seiner Gemeinde ist, dann ist es wichtig, dass wir auf dieser Erde gemäß seines göttlichen Bauplans bauen. Das war schon im Alten Testament so, da Mose konnte die Stiftshütte auch nicht einfach so erfinden. Sondern Gott hat, ich habe das nochmal, letzte Zeit habe ich wieder mal die Bibel von vorne angefangen auch, und dann liest du in den ganzen Hinweisen, die Mose erhält, um die Stiftshütte zu bauen, das sagt Gott dann nochmal dreimal zu ihm, bau alles ganz genau so, wie du das Bild im Himmel von mir gesehen hast. Das heißt, Mose hat erst ein Bild von Gott erhalten, eine Schau vom Himmel, wie die Stiftshütte ausschaut, und dann kriegt er nochmal detaillierte Anweisungen, die ganzen Maße, die ganzen Zahlen und so weiter. Und so musste Mose diese Stiftshütte bauen. Und dann hat es funktioniert, dann kam die Gegenwart Gottes rein. Und das ist einfach ein Sinnbild für den neuen Bund, dass wir genauso, was Gemeindebau betrifft, oder neu, dass der Mensch Gemeinde des neuen Bundes, dass wir genauso bauen, erstmal in uns und dann darüber hinaus eine größere Versammlung, dass wir das so bauen, wie Gott das vorhat. Nach seinem Muster, nach seinem Bauplan, nach dem, wie er das möchte, weil er das segnet, was in seinem Willen geschieht. Amen. Und die andere Aussage möchte ich auch nochmal wiederholen, dass Gottes Antwort auf die Probleme, auf die Dinge, die Unsicherheiten auch in unserem Land, die immer mehr kommen, Gottes Antwort ist eine gesunde, lebendige, neutestamentliche Ortsgemeinde. Amen. Das ist Gottes Antwort. Weil in einer gesunden, lebendigen Ortsgemeinde, die nach dem Vorbild von Jesus Christus gebaut ist, nach dem göttlichen Muster und Bauplan, zeigt sich Gott und manifestiert sich der Vater durch den Heiligen Geist das Reich Gottes hier auf dieser Erde. Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das nochmal vor Augen führen, nochmal anschauen und wirklich unsere Prägungen mal beiseite legen und ins Wort Gottes reingehen. Was sagt die Bibel dazu? Und wie hat Jesus angefangen, seine Gemeinde zu bauen? Wie sieht er sie? Wie lesen wir das in der Schrift? Und da ist vieles dazu getan worden im Laufe der 2000 Jahre. Und Jesus hat es schon vor 2000 Jahren so formuliert, dass die menschlichen Überlieferungen das Wort Gottes ungültig machen. Also das müssen wir mal ein bisschen beiseite räumen und schauen einfach mal rein in die Schrift. Dann hat man gesagt, das letzte Mal, das erste haben wir über das Haupt gesprochen. Das Wichtigste in einer neutestamentlichen Gemeinde, und da meine ich nicht nur die Ortsgemeinde, sondern weltweit, ist Jesus das Haupt. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Und das ist wichtig, dass wir das wissen und verstehen. Dass er die absolute Autorität und Vollmacht hat über seine Gemeinde. Und dass seine Gemeinde sich ihm unterordnet. Und das ist so ganz wichtig, das zu wissen und praktisch anzuwenden, weil es gibt verschiedene Strukturen von Gemeinde und so weiter. Da steht jemand an der Spitze und dann ist das so nach unten aufgeteilt. Wer steht an der Spitze? Jesus selbst. Er ist das Haupt. Und wir kommen noch darauf. Heute bloß eine kurze biblische Aussage von Jesus, wie die Struktur der neutestamentlichen Gemeinde aussieht. Aber bevor wir von Struktur reden, reden wir erstmal, wie Jesus sie sieht. Das heißt, er ist das Haupt und wir sind seine Glieder, sein Leib. Und da hatte ich das letzte Mal gesagt, dass sein Leib nicht aus den verschiedenen Konfessionen und Denominationen, wie wir sie kennen, da gibt es wohl über 30.000, dass der Leib Jesu nicht aus diesen Konfessionen und Denominationen, wie wir sie kennen, besteht. Ich habe viele solche Aussagen schon gehört. Der Leib Jesu besteht aus evangelischer Kirche, katholischer Kirche, methodistischer Kirche, Pfingstgemeinde, Baptistengemeinde, Brüdergemeinde. In Deutschland haben wir nicht so viel mehr, aber es gibt über 30.000 weltweit. Und da habe ich das letzte Mal gesagt, der Leib Jesu besteht nicht aus diesen. Und da kam eine Frage, was ist da mit diesen, die in so Konfessionen sind? Heißt das, dass die nicht zum Leib Jesu gehören? Das habe ich nicht gesagt. Der Leib Jesu ist überall. Aber er ist nicht an Konfession und Denomination gebunden. Weil jedes Gebilde von Menschen, jede Konfession, jede Denomination ist ein Werk aus dem Fleisch. Und es hat im Geistlichen keinen Bestand. Und als die damalige Urgemeinde in Korinth angefangen hat, solche Dinge aufzubauen, könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 2, als dort die Gemeinde angefangen hat, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Petrus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu dem. Die haben sich ihren Lieblingsprediger rausgesucht und wollten dann innerhalb dieser Gemeinde in Korinth, haben sich dann verschiedene Gruppierungen gebildet. Das ist ein Bild von dem, was wir weltweit jetzt haben. Da gab es in der Korinth, war eine ziemlich große Gemeinde, waren glaube 15.000 Leute, und da gab es eine Gruppe, die gesagt haben, wir sind die Paulus-Leute. Also wir sind die, hören nur die Predigten von Paulus. Und dann gab es die anderen, die gesagt haben, nein, wir sind die Petrus-Leute und wir gehören zu Petrus. Und die anderen haben gesagt, nein, Apollos ist der weltbeste Lehrer. Und es war auch ein sehr guter Lehrer. Wir hören nur die Predigten von Apollos. Und so gab es in dieser Gemeinde in Korinth die verschiedenen Gruppierungen, wie wir sie heute weltweit wiederfinden. Und da sagt Paulus, was ist denn mit euch los? Sagt er, euer Denken ist fleischlich. Das ist menschliches Denken. Ihr setzt einen Mensch oder eine bestimmte Lehre in den Mittelpunkt und dann sagt Paulus dort, ist denn der Christus zerteilt? Ist denn der Leib Jesu zerteilt? Nein. Und so hat er sie zurechtgerückt, damals die Korinther. Und so macht es Jesus auch heute neu. Versteht ihr? Wenn du eine Lehre oder einen Menschen in die Mitte stellst, fängst du an, menschlich, fleischlich zu bauen, noch nicht die Gemeinde von Jesus. Und das segnet er nicht. Weil Jesus teilt den Platz in der Mitte seiner Gemeinde, sein Hauptsein teilt er mit keinem Menschen. Amen. So, und in jeder Denomination und Konfession christlicher Art, die wir jetzt weltweit vorfinden, gibt es wiedergeborene Kinder Gottes, Geisterfüllte, die Jesus im Herzen haben, die eine Beziehung zu ihm haben, die ihn als Haupt für sich persönlich erstmal anerkennen und die gehören zu seinem Leib. Und spätestens in am Tag der Entrückung, und die wird in einem Bruchteil von Sekunden geschehen und die ist nicht mehr allzu weit weg, dann wird Jesus von dieser Erde seine Braut, seine Gemeinde, sprich seinen Leib mit dem Haupt, was im Himmel sich befindet, verbinden. Erstmal werden die Toten auferstehen, sagt Paulus, und dann werden die, die am Leben sind, die zum Leib Jesu gehören. In einem Bruchteil von einer Sekunde verwandelt, Auferstehungsleben erhalten und gemeinsam mit den auferstehenden Toten in einem Leib, das sich formiert, schon hier mit dem Haupt mit Jesus im Himmel verbinden. Amen. Ihr Lieben, und da möchte ich dabei sein. Und du auch, jeder Einzelne. Amen. Deswegen ist es wichtig, uns mal Gedanken darüber zu machen, was ist denn der Leib Jesu? Der Leib Jesu ist seine Gemeinde hier auf dieser Erde. Es gibt schon welche, die uns vorausgegangen sind, die gehören auch dazu. Laut Hebräer 12. Aber wir reden mal von uns, die wir jetzt hier auf dieser Erde uns befinden. So, und wenn wir von Jesus als dem Herrn, als dem Haupt sprechen, dann müssen wir wissen, wie die ersten Apostel und die erste Gemeinde Jesus betrachtet hat. Denn das ist ein sehr entscheidender Punkt. Die erste Predigt, die Petrus gebracht hat zu Pfingsten, an diese große versammelte Schar, wo sich dann 3000 bekehrt haben, da hat er Jesus oder Yeshua Mashiach damals mit seinem hebräischen Namen den Juden vorgestellt und hat ihn laut Apostelgeschichte 2,36 hat er ihnen Jesus vorgestellt. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus, Messias, gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und nachdem er das gesagt hatte, drang es den versammelten Juden durch das Herz und sie sprachen zu Petrus und den Aposteln, was sollen wir tun, liebe Brüder? Und dann sagt Petrus, tut Buße, nehmt Jesus auf, lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann geht es mit der ersten Gemeinde los. Aber Petrus spricht einen sehr entscheidenden Satz. Und dieser Satz, der drang wie ein Messer vom Heiligen Geist, ne? Das Wort Gottes ist ja wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das drang durch das Herz der damaligen versammelten Menge. Und er sagte, denn Jesus, den ihr gekreuzigt habt, ein paar Tage vorher, das sollt ihr zuverlässig erkennen, dass Gott, der Vater, ihn zum Herrn und zum Messias gemacht hat. Die Juden haben ja den Messias erwartet damals. Das heißt, sagt Petrus hier, das ist euer Messias, der für eure Sünden gestorben ist, der eure Krankheiten heilt, der all das, eure Flüche, eure Ablehnung und alles ans Kreuz genommen hat, der euren Tod gestorben ist, also euer Messias. Und dann sagt er, nicht nur der Erlöser, der Messias, sondern Gott hat ihn sowohl zum Erlöser, Messias gemacht, als auch zum Herrn, aller Herren und König aller Könige. Und die erste Gemeinde, du kannst von da an erkennen, auch schon in den Evangelien, aber durch das ganze Neue Testament hindurch, wird Jesus von den Aposteln und von der damaligen Gemeinde, der ersten Gemeinde, immer als Herr Jesus Christus angesprochen. Ne? Immer als Herr. Und das ist wichtig. Dass er nicht nur unser Erlöser ist, der uns von unseren Sünden rettet, der unsere Krankheiten heilt, der uns von Dämonen befreit, der uns die Liebe des Vaters vermittelt, der unser Herzen heilt, der unser Hirte ist, der sich um uns sorgt. Bisher gehen aber noch viele Menschen mit. Aber Jesus, das ist nur die eine Seite von Jesus. Das dreht die Medaille rum, dann wird es komplett. Der komplette, vollkommene Jesus, den du annimmst, ist auch dein Herr. Und Herr bedeutet Herr. Also es gibt niemanden, der drüber steht. Das heißt, Herr bedeutet, er hat vollkommene Autorität, in dein Leben hineinzusprechen, Dinge nicht nur zu erbitten, sondern zu befehlen. Es ist immer zu unserem Besten, aber er spricht dort hinein. Und unsere Aufgabe, die Aufgabe des Leibes ist, dieser Stimme des Meisters das sie erkauft hat und erlöst hat, zu gehorchen. Ihr Lieben, das gehört, und das ist Gemeinde, das ist der Leib von Jesus. Und so hat Jesus gesagt, in Matthäus 28 gibt er die letzten Worte weiter an die versammelten Jünger. Und da sagt er, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie und so weiter. Und dann sagt er, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Jesus, der Herr, lehrte, habe ich letztes Mal schon gesagt, lehrte seine Apostel, nicht nur während der Zeit vor dem Kreuz, auch 40 Tage nach dem Kreuz, laut Apostelgeschichte 1, 40 Tage, lehrte er sie alle Dinge des Betreffs des Königreichs. Und dann hast du die Apostel, die 12 und dann die Menge der 120, und die lehrten wieder die 3000, die hier zum Glauben gekommen sind durch die Pfingstpredigt, und die lehrten dann wieder jeden Tag. Waren die Apostel unterwegs in den Häusern und an öffentlichen Plätzen, im Tempel und an anderen öffentlichen Plätzen. Und sie lehrten die Menge in Jerusalem das, was Jesus ihnen befohlen hatte. Das war ihre Aufgabe. Amen. Und das brachte wieder Jünger hervor. Und diese haben wieder, die wieder Jünger wurden, wieder gelehrt, was Jesus den Aposteln gelehrt hatte und was sie gehört haben, getan haben. Und das lernen sie ihn weiter. Amen. Es gibt ein Buch von dem, habe ich schon mal erwähnt, von dem, da lebt schon nicht mal eine vor uns lebende Generation von Männern und Frauen Gottes, war ein guter Mann Gottes, und er hat ein Buch geschrieben, das Evangelium Satans. Und es klingt sehr provokativ, ja. Und er hat das mal, ich habe das mal einen kurzen Satz, einen Abschnitt daraus gelesen. Und er hat es genauso gesagt, das Evangelium des Satans besteht darin, den Menschen Jesus als den Erlöser, als den guten Hirten und so weiter zu präsentieren, ohne das zu machen, was Petrus hier getan hat, nämlich zu sagen, Jesus ist nicht nur dein Erlöser, sondern auch dein Herr. Warum ist das das Evangelium des Satans? Es ist sehr verführerisch, weil wenn du so zu Jesus kommst, ohne ihn als Herrn anzuerkennen, aufzunehmen und ihn seine Majestät auch für dein Leben zu respektieren, dann bleibt in uns, die wir nur Jesus als Erlöser annehmen, dann bleibt in uns die Saat, die Satan in den ersten Menschen hineingelegt hat, nämlich dieses, die Saat des Teufels in den Menschen, bleibt immer noch am Leben. Und das ist Rebellion und Auflehnung Gott gegenüber. Und wenn du anfängst, Jesus als Herrn anzuerkennen, dann stirbt diese Saat Satans im Menschen, wird ausgetrocknet und du fängst dich an, in Demut ihm gegenüber zu verhalten, und dem Demütigen gibt er reichlich Gnade und sagst, Meister, was soll ich tun? Wie hier diese versammelte Menge, ihr lieben Brüder, was sollen wir tun? Das sollte unsere Grundhaltung eigentlich sein. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Und das ist die Gemeinde von Jesus, der Leib von Jesus hat Jesus nicht nur als Erlöser angenommen, sondern auch als Herrn. Und deswegen haben die ersten Christen haben sich nie als Christen bezeichnet. Also du findest keine Stelle im gesamten Neuen Testament, wo die Apostel und die damalige Gemeinde sich als Christ oder Christen bezeichnet hat. Findest du nirgendwo. Die einzigste Stelle ist Apostelgeschichte 11, 26. Und da haben die Bewohner von Antiochia damals, die versammelte Gemeinde, die bekehrten Jünger, steht dort, als Christen bezeichnet. Und was wir heute als Christen bezeichnen, würden die überhaupt nicht als Christ bezeichnen, weil Christ bedeutet gesalbt. Und dieser Name, du kannst weiterhin dich Christ nennen oder christliche Gemeinde oder was, daran ist nichts Verkehrtes. Aber wir müssen das mal tiefer gehen, was meint das Neue Testament damit? Mit dem Begriff Christ. Es war eine ein Ehrentitel, das war eine ehrenvolle Bezeichnung von den Außenstehenden der Gemeinde, die Gemeinde, die Repräsentation Gottes hier auf dieser Erde, als Christ, als die Gesalbten bezeichnet hat und oder haben. Und das bedeutet, sie sahen Jesus Christus als den Meister in seinen Nachfolgern und die haben gesagt, die sind genauso wie dieser Jesus. Versteht ihr? Die haben gesagt, das sind Christen, die sind genauso wie Jesus. Die sind ihm ähnlich. Und deswegen steht in Apostelgeschichte 11, 26, die Jünger wurden Christen genannt. So, und bevor wir überhaupt uns Christen nennen dürfen, müssen wir uns erstmal anschauen, was das eigentlich bedeutet. Der Leib von Jesus besteht erstmal aus Kindern Gottes, die Jesus angenommen haben. Ich meine, das sind alles Basics, die meist von uns wissen, aber es ist wichtig, sich das nochmal zu verinnerlichen. Du bist ein Kind Gottes, du bist wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Laut Johannes 1, Vers 12 hast du Jesus aufgenommen in dein Herz und das gab dir Jesus als Erlöser und Herrn aufgenommen und das gab dir die Vollmacht, ein Kind Gottes zu sein. Und dann geht es weiter, Johannes 3, 3, wiedergeboren aus Wasser und Geist und 1. Petrus aus dem lebendigen Wort Gottes, was du gehört hast, wiedergeboren. Es ist ganz simpel eigentlich, wenn man über Gemeinde spricht. Aber sehr tief und radikal. Wie gesagt, was die Menschen draus gemacht haben, vergesst es bitte. Jesus erkennt nur diejenigen an in seinem Leib, die durch sein Wort und durch den Heiligen Geist, indem sie ihn aufnahmen, wiedergeboren worden sind. Amen. So, und in dem Moment, ich nehme auch nur einen Aspekt raus, nimmt Gott der Vater, laut Kolosser 1, Vers 11 bis 13, nimmt Gott der Vater dich aus dem Machtbereich Satans raus und versetzt dich in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jesus hat immer davon gesprochen, dass das Evangelium des Königreichs über, oder Matthäus 24, Vers 12, 14, das Zeichen der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt, das Evangelium des Königreichs wird allen Nationen gepredigt. Und dann wird das Ende kommen, sagt Jesus. Er hat vom Evangelium des Königreichs gesprochen, ihr Lieben. Und der Vater nimmt dich aus dem Reich Satans. Es ist eine krasse Versetzung, die wir erlebt haben im Geist, die mit dir geschehen ist, in dem Moment, wo du von neuem geboren bist. Er versetzt dich, reißt dich raus aus dieser Knechtschaft Satans, aus der Finsternis und versetzt dich in den Leib von Jesus Christus hinein. Und ich hatte das letzte Mal schon erwähnt, es gibt eine Bestätigung im Himmel und eine Bestätigung auf der Erde, dass du im Leib Jesu angekommen bist. Im Himmel wird dein Name eingeschrieben in das Buch des Lebens und es ist das Wichtigste, was du brauchst. Wenn man das Zeugnis von Theo nächste Woche hören, der Himmel und Hölle erlebt hat, wird es bezeugen können, er war schon auf der anderen Seite. Wenn dein Name nicht in diesem Buch steht, hast du keinen Zugang in den Himmel. Ich rede nicht von Eintrag in Gemeindemitgliedschaften oder Konfessionen oder irgendwelche, das interessiert überhaupt nicht. Das Wichtigste ist, steht dein Name im Buch des Lebens. Das ist die himmlische Bestätigung da oben. Und laut Römer 8 gibt uns der Heilige, wir müssen auch wissen, was da oben passiert ist. Steht dein Name dort drin oder nicht? Und Gott lässt dich nicht im Ungewissen darüber. Und laut Römer 8 sagt er, der Heilige Geist, der dann in unser Herzen hineinkommt, gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, der Heilige Geist gibt dir Heilsgewissheit und die brauchst du. Und wenn du Heilsgewissheit nicht hast, dann ist es wichtig, diesen Schritt nochmal neu zu gehen, dein Leben Jesus zu weihen, ihn als Erlöser und Herrn aufzunehmen. Auch wenn du schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs bist, wenn du keine Heilsgewissheit hast, geh zu diesem Punkt zurück. ich habe ein Zeugnis gehört von einem guten Mann Gottes, den gebraucht Gott sehr stark im Befreiungsdienst, hat schon in Deutschland gelehrt, in Bad Gandersheim, und da war in einer großen Versammlung, wollte über Befreiung lernen und war nur Leiter dabei. Und großes Seminar, und der Heilige Geist sagt zu ihm, am Ende der ersten Botschaft, frage, ob sie ihren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Frage, ob sie mich als Herrn angenommen haben, ob sie echt von Neuem geboren sind, ob sie Heilsgewissheit haben. Das waren Christen dort. Das war keine Evangelisation. Und da waren Leiter dabei. Es war nicht in Deutschland, aber ich glaube in Polen oder so. Und da war schockiert. Er hat gesagt, Jesus, wir sind hier im Grundlagenkurs. Wir sind ja Befreiungsdienst-Seminar. Und da war dem Heiligen Geist gehorsam. Und da war schockiert, als viele, ich weiß gar nicht wie viele, vielleicht zwei, es war eine überwältigende große Anzahl von Personen plötzlich aufstand und die irgendwo mit Jesus unterwegs waren, in schönen Diensten teilweise waren, aber keine Heilsgewissheit hatten. Ich habe das gar nicht geplant, ich sagte, das kam mir jetzt gerade so. Und da hat sie nochmal neu in die Lebensübergabe geführt zu Jesus. Und dann hat er es als Seminar weitergemacht. Das Wichtigste ist, dass dein Name dort oben eingeschrieben ist und dass du eine Bestätigung vom Heiligen Geist in Form von Heilsgewissheit in deinem Herzen, in Frieden empfängst. Ja, mein Name steht dort oben und ich gehöre zum Leib von Jesus Christus. Und das macht nur einer, nämlich Jesus selbst und kein Mensch. Amen. Gott nimmt dich heraus aus dem Machtbereich des Teufels und versetzt dich in sein Reich. Das heißt, du bist schon in seinem Königreich. Und laut Epheser 2 bist du kein Gast und kein Fremdling mehr vom Reich der Himmel, sondern du bist jetzt ein Mitbürger der Heiligen und du bist Gottes Hausgenosse, steht dort. Du gehörst zu Gottes Haushalt, du gehörst zu seiner Familie. Und das ist überwältigend, wenn man allein, wie gesagt, ich gebe mir Mühe, heute nicht ins Detail zu gehen, bloß die Dinge anzuschneiden, weil das ist, für mich begeistert es total, wenn man dort reingeht, in diesen Epheser 2 zum Beispiel. Wir sind, da schreibt Paulus, vorher waren wir ausgeschlossen von den Bündnissen. Wir waren außerhalb der Mitgliedschaft des alten Bundes, außerhalb der Bündnisse, außerhalb von Israel, abgeschnitten von den Verheißungen. Wir waren verloren im Reich der Finsternis. Und dann sagt Paulus, durch Christus, durch sein Blut, durch das Kreuz sind wir nahe geworden und haben die Chance, dass Gott uns, wenn wir sein Opfer annehmen von Jesus, seine Gerechtigkeit, dass er uns rausnimmt aus der Finsternis und in sein Königreich hineinversetzt und sagt, herzlich willkommen. Meine Liebe, sagt der Vater, ist für dich ungeachtet der Person. Gott hat kein Ansehen der Person, er liebt dich genauso wie jeden anderen in seinem Reich. Amen. Und die vollen Segnungen einer Erben, wir sind Erben, Miterben in Christus. Alleine das schon ist überwältigend. Gott macht dich nicht nur zu einem Kind, sondern zu einem Erbe, einem Miterbe des Herrn, der Herrn und König der Könige. Du bist ein Bürger des Reiches der Himmel. Du warst vorher ausgeschlossen, ein Gast und ein Fremdling. Und eine Bezeichnung für den Leib Jesus ist erstmal ein Kind Gottes zu sein. Und dann Kinder untereinander sind Geschwister. Ja? Und du findest die meistgebräuchlichste Bezeichnung von Gemeinde im Neuen Testament ist Bruder und Schwester. Im griechischen Urtext ist in dem Wort Bruder ist gleichzeitig die Schwester, also Nachkommen einer Mutter, heißt das im Deutschen. Also jetzt sind Brüder und Schwester inbegriffen. Wir sind Brüder und Schwester nicht nur untereinander, sondern Brüder und Schwestern von Jesus. Jesus ist unser erstgeborener Bruder. Der Erstgeborene von vielen Brüdern steht in Römer 8, Vers 29, dass er unser Bruder ist und dass wir in sein Bild wachsen sollen. Das heißt, Jesus ist dein Bruder da oben. Und dein Bruder, der auch Jesus in dir, in sich trägt, wie du, ist dein Bruder und deine Schwester. Und im Reich Gottes, in seinem Königreich, in dieser Familie, gibt es ein Zeichen für die Brüder. Sie lieben sich. Amen. Was macht Jesus mit dir? Er liebt dich. Was macht der Vater? Er liebt dich. Und woran erkennt die Welt die Brüder, die Jünger sind, die machen, was Jesus sagt? Woran erkennt die Welt die Jünger? An der Liebe, die sie untereinander haben. Amen. In der Erweckungsversammlung, schon 200 Jahre her in Amerika, die war freien Feld, ist viel passiert im Heiligen Geist. Da saß ein junges Mädel auf der Schulter, ein kleines Mädel auf der Schulter von seinem Vater, von ihrem Vater. Und die war von Jesus ergriffen. Sie hatte ihn erkannt, hat ihn aufgenommen in ihr Herz, war im Geist erfüllt. Und sie ruft mitten in dieser Versammlung, ruft die laut rein, so ein kleines Mädel auf den Schultern ihres Vaters, sagt: Gott ist mein Vater, Jesus ist mein Bruder, der Heilige Geist ist mein Freund. Amen. Die hat es erkannt, ihr Lieben, was Gemeinde bedeutet. Es ist so simpel. Das ist die Unmündigen dieser Welt besser verstehen wie die Verkopften. Amen. Und ringsherum die Erwachsenen, die wohl herangereiften, religiösen, geprägten von Erfahrung und so weiter verstanden, die haben gesagt: Mach mal leise hier, du kannst doch nicht so reden. Also, Jesus ist dein Bruder, also jetzt geht's echt zu weit. Und die weiter: Jesus ist mein Bruder, Gott ist mein Vater, der Heilige Geist ist mein Freund. Wer gab ihr dieses Zeugnis? Der Heilige Geist. Ihr Name war dort eingeschrieben und er gab ihr dieses. Und die Kinder sind da manchmal frei, das zu äußern. Sie ließ sich nicht stoppen. Amen. Lasst uns sein wie die Kinder und das fröhlich bekennen. Die Brüder sind in einer Liebesbeziehung zum Vater, zum Bruder Jesus, zum Freund, dem Heiligen Geist und untereinander. Ihr Lieben, das ist das Wichtigste. Weil wir in der Endzeit, in der wir jetzt leben, laut Matthäus 24, wird die Ungerechtigkeit immer weiter überhand nehmen. Und dann sagt Jesus, die Liebe wird in vielen erkalten. Und das darf nicht passieren. Haltet ihr die Liebe zu Jesus, die erste Liebe zu Jesus und untereinander, haltet sie frisch. Und daran wird die Welt erkennen, dass etwas anders ist, dass das Kinder von oben sind. Von oben her geboren. Eigentlich sagt die Bibel nicht wiedergeboren, sondern von oben her geboren. Also nicht von der Erde, sondern von Gott her geboren. Die seine Liebe hier demonstrieren. Erstmal zu den Brüdern und dann zu den Feinden. Die Brüder werden von Jesus und auch in der Apostelgeschichte und so weiter im Neuen Testament als Jünger bezeichnet. Jünger ist genauso eine Bezeichnung für den Leib von Jesus. Brüder bezeichnet die familiäre Beziehung, die wir haben. Und Jünger bedeutet, ich tue, was der Meister sagt. Jesus ist mein Herr und ich tue, was er sagt. Und das gehört alles, das ist Leib Jesu. Jünger, die tun, was er sagt. Denn wir haben einen Meister und wir werden von ihm gelehrt, was er uns befiehlt und das geben wir anderen weiter. Diese Jüngerschaft bedeutet auch ein viel gebräuchlichstes, gebrauchtes Wort im Neuen Testament, was wir heutzutage in der Regel kaum erwähnen, geschweige denn darüber predigen, und ist das Wort Diener. Wortwörtlich steht dort Sklave. Es stehen ganz viele Worte in der Schrift im Neuen Testament, dass die Brüder von Jesus, die Brüder untereinander, der Leib Jesu, als solches die Jünger, dass sie Sklaven Christi sind. Luther hat es abgemildert in der deutschen Bibel, da steht dort ein Diener, und dann in der Elberfelder steht dann unten in der Fußnote wortwörtlich Sklaven. Das sind die, die tun, was der Meister sagt. Jesus möchte nicht, dass wir eine sklavische Gesinnung haben, sondern Sklave Christi bedeutet, zur Freiheit befreit, seinen Willen zu tun. Ein Sklave von Jesus bedeutet, die Definition von Jüngerschaft, die Jesus gibt in Lukas 14, nämlich, derjenige kann von mir ein Jünger sein, sagt Jesus, der andere Dinge nicht mehr liebt wie mich, mich an die erste Stelle setzt, der sich selbst verleugnet, sein Kreuz aufnimmt und mir täglich nachfolgt. Das ist die Definition eines Jüngers. Und ein Sklave von Jesus bedeutet, ich habe meinen eigenen Willen abgelegt. Das ist das Merkmal eines Sklaven. Es gab nämlich damals auch fröhliche Sklaven. In den Gesetzen im Alten Bund, da gab es sogar eine Anweisung für Sklaven, und die ihrem Meister dienen wollten. Sie konnten, die hebräische Sklaven durften wohl nach 7 Jahren freigelassen werden. Wenn er der Sklave gesagt hat, mir gefällt es ja so, mein Meister hat mir eine Frau gegeben, ich habe Kinder, ich habe meine Arbeit hier, ich werde versorgt, ich will gar nicht frei werden. Es gab auch fröhliche Sklaven damals. Und dann hat er dem Meister für alle, also für Lebenszeit gehört. Und wir als Sklaven von Jesus in dem Ausdruck dieses Wortes bedeutet, ich habe meinen eigenen Willen niedergelegt, habe mein Kreuz aufgenommen und folge jetzt dem Meister nach. Und ihr Lieben, das bricht die Macht Satans, die Saat Satans in der alten Natur, die noch in uns drin ist, bei vielen Christen auch noch drin ist, das bricht das. Das Kreuz bricht die Kraft Satans in unserem Leben. Nämlich, wir verleugnen uns selbst, nehmen unser Kreuz, also nicht mal, folgen nicht mal unserem eigenen Willen, sondern seinem Willen, und der ist immer gut, und folgen ihm täglich nach. Amen. Das ist ein Jünger. Ihr Lieben, wir reden vom Leib Jesu, von neutestamentlicher Gemeinde. Jesus, wenn er seinen Leib sieht, sieht er Jünger. Kinder Gottes, die von Neuem geboren sind, die in einer liebevollen Beziehung zueinander zu ihm stehen, und Jünger, die seinem Vorbild nachfolgen, die sich selbst verleugnen, ihr Kreuz aufnehmen, das Kreuz immer im Mittelpunkt halten, weil das setzt dich absolut frei, und das täglich machen und ihm nachfolgen, seine Stimme hören und tun, was er sagt. Amen. Und diejenigen bezeichnet Jesus Christus selbst als Freunde. Weil wir müssen mal diese Begrifflichkeit Jünger und Sklave, das klingt erstmal bedrohlich. Aber Jesus entschärft das und sagt in Matthäus, in Johannes 14 steht es, da sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Sklaven in der irdischen Definition, sondern ich nenne euch jetzt Freunde, weil ein Sklave weiß nicht, was sein Herr vorhat. Ich teile euch alles mit, ich rede mit euch und erkläre euch viele Dinge, und dann sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr seid meine Freunde, Erlöser, Messias, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, der Herr. Es ist auch ganz wichtig zu wissen, der Leib Jesu besteht aus diesen Freunden von Jesus, die tun, was er gebietet. Darum sagt Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Wir lernen das unseren Kindern, und das ist richtig gut, und ich sage das auch, und das stimmt. Jesus ist unser Freund. Und das geht bei den Kindern, bei mir genauso, geht ein wie Öl. Ne? Jesus ist mein Freund. Und das ist wahr. Jesus ist unser Freund. Das ist überhaupt keine Frage. Die entscheidende Frage ist, sind wir seine Freunde? Er ist bereits unser Freund, aber sind wir seine Freunde? Darüber müssen wir uns mal Gedanken machen. Da sagt Jesus nach diesem Komma, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Weil es geht bei der ganzen Sache um ein Evangelium des Königreichs. Du bist versetzt aus dem Machtbereich des Teufels, wo jeder die Ansage, es gibt ein Gesetz, ein Gebot im Machtbereich der Finsternis. Und das hat damals ein okkulter Typ, Aleister Crowley, schon mal richtig klar formuliert. Daraus ist dann auch eine bestimmte Musikrichtung entstanden, die das repräsentiert. Und er sagt, das Gesetz im Reich des Teufels ist, tu was auch immer du willst. Und ich habe das jetzt mal irgendwo auch mal in Medien wieder denselben Satz. Tu, was immer du willst. Und Jesus sagt, tu, was ich dir gebiete. Wir Menschen sind manchmal so verblendet vom Teufel, weil wir in seinem Königreich waren. Er hält die Leute gebunden mit der Aussage, tu, was du auch immer du willst, genieß alles, mach, was du willst, ohne Beschränkung. Das ist die Lebenshaltung der Postmoderne, in der wir jetzt leben. Und Paulus hat diese Haltung schon im 2. Timotheus beschrieben, ins Detail. Mehrere Zeilen dort, wie die Menschen der letzten Zeit agieren werden. Das ist bloß eine Kurzbeschreibung davon. Tu, was auch immer du willst. Und der Teufel suggeriert, was auch immer deine Begierden, deine Wünsche sind, mach das, greif zu. Tu das, lebe das aus. Dann bist du frei. Und wenn dir jemand sagt, hier sind Grenzen, dann engt er dich ein. Er will nicht, dass es dir gut geht. Die größte Sklaverei ist, wenn der Mensch macht, was er will. Darum fragen manche Leute, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott Hurricanes zu? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Ganz einfach. Das schwerste Gericht Gottes über der Menschheit ist, wenn er die Menschen machen lässt, was sie wollen. Wenn er nicht eingreift. Die größte Freiheit ist, zu tun, was Jesus, der Meister, sagt, der dich zur Freiheit berufen hat. Das ist die größte Freiheit. Ihr Lieben, da habe ich auch manchmal noch zu tun, aber das ist göttliche Wahrheit, die uns freisetzt. Also, die nennt Jesus seine Freunde, die tun, was er sagt. Und dann hat Jesus auch gesagt in Matthäus 5, nee, dann 7 am Ende, wo er über die verschiedenen Dinge spricht, da sagt er, an jedem Tage werden viele vor meinem Thron stehen und werden sagen, ich habe Kranke geheilt, ich habe Dämonen ausgetrieben, ich habe geweissagt. Und da sagt Jesus, geht weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes, ich kenne euch nicht. Da sagt Jesus, ihr habt gute Dinge getan, aber ihr seid nicht meine Freunde. Ihr seid Gesetzesübertreter, ich kenne euch nicht. Und dann mal einen interessanten Gedanke dazu, damit wir wissen, was Jesus hier meint. Er sagt hier Folgendes. Er sagt, ihr macht gute Dinge, aber die Gesetzmäßigkeiten des Königreichs lasst ihr außer Acht. Deswegen beweist ihr, dass er nicht dazu gehört. Denn meine Jünger tun, was ich sage. Eigentlich sagt Jesus dort, ihr seid Gesetzesübertreter und ihr habt nicht den Willen des Vaters getan, sagt er wohl dort. Das heißt, des Königs, des Reiches der Himmel. Und jetzt fragst du dich, ich möchte ja nicht zu denen gehören, ihnen weissagen und Dämonen austreiben und heilen, das ist ja von Gott, das ist ja wichtig. Das ist ja nicht falsch, das sollten wir weiterhin tun und das mit ganzer Kraft. Aber aufpassen auf unseren Charakter, dass wir die Gesetze des Reiches Gottes nicht übertreten. Und was meint Jesus hier damit? Und zwar fragen ihn die Juden damals, die Schriftgelehrten, was ist das höchste aller Gebote? Dann sagt Jesus, Gott, deinen Herrn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit allen deinen Sein, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Persönlichkeit. Und das zweite ist dem gleich, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und dann sagt Jesus in Matthäus 22, Und im Lukas-Evangelium auch nochmal, dann fügt Jesus etwas hinzu. Und das erklärt diese Stelle aus Matthäus 7. Sagt Jesus, an diesen beiden Geboten hängt das gesamte Gesetz und die Propheten. Und Römer 13 steht nochmal, Vers 8 bis 10, sagt Paulus das wieder, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Zuerst Gott zu lieben, deinen Bruder Jesus im Himmel und deinen Nächsten. Und es beginnt in der Gemeinde, es beginnt in der Familie und darüber hinaus. Das heißt, du kannst gute Dinge tun, du kannst dich in eine gute, fromme Tat in die andere hineinbegeben und denken, du kannst Gott damit beeindrucken und gefallen. Und das ist wichtig. Die Tat muss aber parallel gehen mit der Frucht. Weil nur die Werke, die aus Liebe heraus getan werden zu Gott und aus Liebe zum Nächsten, empfangen Lohn im Himmel. Weil das Reich der Himmel, wo du hineinversetzt worden bist, ist ein Reich der Liebe und nicht des Hasses. Ein Reich der Annahme, der Güte, der Freundlichkeit, der Früchte des Geistes. Und es ist ein Reich der Ordnungen. Und dort kannst du nicht machen, was du willst. Der eine hat es versucht und da ist rausgeflogen. Und da hat leider ein Drittel der Engel im Himmel mitgenommen. Die waren verführbar. Also denk nicht, dass wir Menschen nicht verführbar sind, wenn die Engel im Himmel verführbar waren. Auf dieses Gift, du kannst tun, was du willst. Jesus als Erlöser und Herr tötet das in dir, das Kreuz. Ihr Lieben, wenn du nicht von Jesus, hat immer Klartext gesprochen und er wird von Theo noch ein paar Sachen hören, was Jesus ihm im Himmel gesagt hat für die Gemeinde. Und Jesus redet immer klare Dinge, aber nur zu unserem Besten. Und wenn wir nicht hören wollen, wenn wir vor ihm stehen, weiche von mir, ich kenne dich nicht, du Übertreter des Gesetzes der Himmel oder des Himmelreichs. Dann sollten wir das ernst nehmen, woran das ganze Gesetz und die Propheten hängt. Du musst jetzt, manche machen heutzutage den Fehler, die fallen zurück ins Gesetzliche. Die lassen sich, die wollen Juden sein, lassen sich beschneiden. So. Es gibt echt hier bei uns, in Joba, aber ich habe es gestern auch schon wieder gehört. Und die wollen das ganze Gesetz halten. Und das bringt dich wieder unter die Knechtschaft Satans. Unfrei. Wir sind im neuen Bund. Und es ist die Liebe, die Erfüllung des Gesetzes. Wir sind befreit zur Liebe. Also nochmal kurz zusammengefasst, damit wir frei werden von unseren eigenen Dingen, die dagegen aufstehen. Zu befreit zu sein, zu tun, was Jesus sagt, sein Freund zu sein, heißt einfach zu lieben. Und zwar mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Faser deines Seins, zuerst Gott, Jesus und den Heiligen Geist, und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Evangelium des Kindes. Und das möchte Gott auch sehen. Und an dieser Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir der Leib von Jesus sind. Nicht vorgetäuschte Liebe, nicht geheuchelte Liebe, die nicht standhält, sondern die echte Liebe von Jesus. Die Ortsgemeinde, die Gottes Antwort ist für die jetzige Zeit, in Liebe zusammenführt, zusammenhält und wachsen lässt. Amen. Denn damals trat der Herr täglich zur Gemeinde hinzu, die bestand aus Kindern Gottes, aus Brüdern, aus Jüngern, aus Sklaven. Und erst ein paar Jahrzehnte später wurden sie von den Außenstehenden als Christen bezeichnet. Wer wurde als Christ bezeichnet? Die wiedergeborenen Kinder, die untereinander und zum Herrn in einer Liebesbeziehung stehen, die tun, was der Meister sagt, die seine Diener und seine Sklaven sind. Das waren Christen. Christ ist ein Ehrentitel. Und das ist der Leib von Jesus. Vielleicht nochmal, um das auch nochmal ein bisschen in den Alltag reinzubringen, eine Schriftstelle dazu, ich erlaube mir jetzt doch mal ins Detail zu gehen, weil es wichtig ist, bin jetzt ein paar Wochen hier dran, ja. Kolosser 3, 23 und 24. Was es für dich bedeutet, ein Diener, ein Sklave von Jesus zu sein. Manche haben dort abgefahrene Ideen und die wollen auf die nächste Missionsschule und dann weit weg. Oder die denken nur, Vollzeitdienst ist was für Jesus. Da diene ich ihm. Ich diene Jesus im Vollzeitdienst. Lest mal hier, Kolosser, das ist apostolische Lehre. Aber Vollzeitdienst ist wichtig, aber die wenigsten ruft der Herr dort raus. Er sagt Kolosser 3, Vers 23 und 24, da sagt er, was ihr auch immer tut, auch die Hausfrau zu Hause. Wisst ihr, wie sehr Gott, wenn wir sind gesegnet in einer Gemeinde von Familien, die mehrere Kinder haben, und letzte Woche schon das Zeugnis vom André, haben die Kinder für dich gebetet, du wurdest geheilt, heute von der Anja, die Kinder haben gebetet, du wurdest geheilt. Ihr Lieben, und wir haben es genauso zu Hause erlebt früher, es war noch Beter, ne? Und das, was du tust als Mutter, wie du dein Leben hingibst für die Kinder, das ist Diener für Gott zu sein. Das bedeutet Gottesdienst oder ein Sklave oder Diener für Jesus zu sein. Die Männer, die ihre Familien versorgen, die ihrem Haushalt gut vorstehen und über ihrem Haus wachen und es versorgen. Und das Tag für Tag. Früh Wecker, raus, Arbeit, dann Gemeinde, das. Ihr Lieben, und das beständig, schafft ja sehr viel Lohn im Himmel. Amen. Was auch immer ihr tut, arbeitet von Herzen. Das ist der wichtige Punkt. Macht das von Herzen. Auch dein Alltag sollte dich beflügeln, als von Herzen zu tun, mit großer Freude, dass du da Lohn da oben einfährst. Denn von Menschen wird es nicht geachtet. In der Regel. Heute schreit die Gesellschaft wieder nach heilen Familien, weil es kaputt. Und alleine schon dieses Vorbild von gesunder Familie, wie wir das als Gemeinde hier vorleben, oder wir haben schon von Leuten gehört, wie wir es draußen im Gelände bewegen, die vielen Kinder, wie das alles harmoniert. Das ist ein Zeugnis für die Welt, die sich im Grunde genommen danach sehnt, nach heilen, göttlichen Ordnungen in Familie. Amen. Was auch immer er tut, arbeitet von Herzen oder aus der Seele als dem Herrn und nicht den Menschen. Mach da auch deinen Job nicht für die Menschen, sondern mach es vom Herrn. Ich habe es schon mal erwähnt, fällt mir gerade wieder ein. Eins der gesegnetsten, gesalbtesten Momente, die ich in der Vergangenheit hatte, also ne, ein paar Jahre zurück, war ich auf Arbeit, der Drecksig wollte niemand machen. Und das waren schon nicht ganz so schöne Dinge da in so einer kleinen Loch und so. Aber keiner wollte es machen. Ich habe gesagt, okay, ich mach's. Wenn man als Vorarbeiter, wenn es niemand machen will, muss ich das selber machen. Aber ich habe gesagt, Herr, ich mache das jetzt für dich. Und da kam so eine Freude in mir rein, so eine Salbung, wie ich sie manchmal im Gottesdienst, wie heute in der Anbetung gespürt habe. Und ich habe das so gespürt, das, was du jetzt machst, bringt der Lohn im Himmel. Amen. Wenn du dienst, was keiner machen will, und du sagst, Herr, ich mach's für dich, und du hast dieses dienstbereite Herzen, kommt die Salbung des Geistes auf dich, und du strahlst wie ein Licht inmitten dieses mürrischen Geschlecht, sag ich mal, die solche Dinge ablehnt, nee, mach ich nicht und so, kein Bock. Als Christ sollst du niemals sagen, als Diener, ein Diener von Jesus sagt niemals, ich habe keinen Bock. Jetzt mal so nebenbei, passt einfach nicht dazu. Macht's als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, also du musst es auch wissen, was Dienerschaft von Jesus heißt, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Das heißt, du bekommst für all das. Ihr müsst das wissen, sagt Paulus, dass ihr im Himmel dann einen reichen Lohn bekommt. Und dann sagt er am Ende hier, ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Und so macht wieder die deutsche Übersetzung die tut das wieder abkletten. Die Fußnote sagt wieder, ihr seid Sklaven dem Herrn Jesus Christus. Und ein Diener, ich sage es jetzt nochmal, Diener, Sklave, Schrägstrich Sklave, da weiß, dass was auch immer er tut, wenn er es von Herzen für den Herrn macht und nicht um Menschen zu gefallen, dass er im Himmel ein reiches Erbe einfährt. Amen. So ist, wie ich betone nochmal, die Mutter, die Hausfrau, der Vater, der sich um Familien kümmert, der Großvater auch, mittlerweile, die Enkel kümmert, oder was auch immer du tust, oder wenn du Single bist, wenn du den Familien hilfst, was auch immer du tust, von Herzen, auch hier in der Gemeinde, natürlich, ne? Also von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen, fährst du ein reiches Erbteil da oben ein. Amen. So bedeutet, Diener und Sklave von Jesus zu sein, Lohn zu bekommen im Himmel für das, was du tust. Denn Jesus sagt immer, tu das, oder ich befehle dir das, oder mach das, was ich dir jetzt gerade sage, weil Jesus weiß, wenn du das machst, kriegst du reichlich Lohn im Himmel. Du solltest nicht geldgierig sein, weil Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Aber du solltest für da oben dir Schätze ansammeln. Das ist wieder ein Befehl von Jesus in Matthäus 6. Sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist ein Befehl. Und den sollten wir tun. Gebt und es wird euch gegeben. Und Jesus war der Diener von allen. Er ist der größte Diener. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mich bedienen lasse als König. Ja, das kommt, die Zeit kommt. Ich bin gekommen, damit ich mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich bin gekommen zu dienen. Jesus ist der Diener aller gewesen und ist es immer noch. Er ist der Allerhöchste und er ist unser Vorbild. Und wenn du denkst, dieses Sklave oder Dienersein von Jesus hört im Himmel auf, dann lies mal Offenbarung 22, Vers 3. Da steht dort, im Himmel ist der Thron des Vaters und von Jesus und seine Knechte, seine Sklaven, steht dort, sind um ihn herum und dienen ihm Tag und Nacht in Anbetung. Also du dienst auch im Himmel noch weiter. Weil die Bürger des Reiches der Himmel sind Diener. Und Jesus ist der Größte von allen und wir sind seine Brüder. Amen. Und das ist Leib Jesu, ihr Lieben. Und die Menschen haben es abgekürzt. Spätestens 330 nach Christus. Denen war das zu eng, zu tun, was der Meister sagt. Die wollten keine Jünger mehr sein, das Kreuz nicht aufnehmen, sich nicht selbst verleugnen und Jesus täglich nachfolgen, sondern sie wollten einen leichteren Weg. Sie wollten auch nicht mehr in Liebe zueinander und in dieser Liebesbeziehung zueinander und zu Jesus sein. Und man hat Konfession erfunden und Denomination, setzt Menschen oder Lehren in die Mitte und versucht damit sein frommes Bewusstsein oder Gefühl aufzubessern und zu befriedigen. Und Gott sagt, das ist alles Stroh und Heu. Wenn du oben ankommst, es verbrutzelt in einem Augenblick. Tut, was ich euch gebiete. Und ihr fordert oben Edelsteine, Gold und Silber ein. Amen. Das heißt, stell sicher, dass du wiedergeboren bist, dass dein Name eingeschrieben ist, dass du Heilsgewissheit hast, dass du Bürger des Reiches der Himmel bist. Dazu, da hat schon in der Zeit auch eine starke Offenbarung drüber. Ich sage es bloß mal rein. Ein Bürger des Reiches der Himmel, laut 1. Petrus 2, Vers 11, ist ein Gast und ein Fremdling hier auf dieser Erde. Ich schiebe es bloß mal rein. Du bist ein Gast hier und ein Fremdling. Ihr Lieben, die Hauptaufgabe eines Christen auf dieser Erde ist, in Jesus zu bleiben. In seinem Wort zu bleiben, in Jesus zu bleiben, in seiner Liebe zu bleiben, in seinen Geboten zu bleiben. Einfach zu bleiben, auszuharren bis zum Schluss. da wird die Krone des Lebens empfangen. Am Horizont leuchtet langsam, aber doch etwas stärker Verfolgung auf. Für alle Jünger, alle Brüder, alle Diener von Jesus. Und viele Propheten, also echte Propheten, sehen das. Und Leiter haben die Verantwortung, also Leiter haben die Verantwortung, das Volk zu warnen und bereit zu sein. Keine Angst, aber bereit zu sein. Und das bedeutet, ich bin Bürger des Reiches der Himmel, ich bin ein Gast und ein Fremdling hier auf dieser Erde. Ich gehöre hier nicht mehr her. Ich lebe hier, ich nutze die Dinge des Alltags, sollst du gebrauchen und genießen. Aber das sollte ich nicht beherrschen, denn du bist ein Gast und ein Fremdling hier auf dieser Erde. Das heißt, wenn es dir genommen werden sollte, was keiner will, dann mach so wie im Hebräerbrief die Glaubenshelden, die erduldeten den Raub ihrer Güter mit Freuden. Die haben sich noch gefreut, als man ihnen die Häuser und alles weggenommen hat. Weil sie wussten, dass sie im Himmel ein bleibendes Haus und Erbteil besitzen. Amen. Das ist die Haltung des Leibes von Jesus. Der Jünger, die wissen, dass sie hier nicht zu Hause sind. Also hier unsere Freunde, ne? Afghanistan, Iran, die können das verstehen, was es bedeutet, in einem Land zu sein, sagt eigentlich das biblische Wort, aber keine Staatsbürgerschaft zu besitzen. Oder noch nicht, aber das ist so unser Status, wie wir in der Welt leben. Wir sind hier, zwar in Deutschland, deutschen Pass, aber unsere eigentliche Staatsbürgerschaft ist da oben. Amen. Und als letztes noch, bloß ein Satz, weil Jesus baut seine Gemeinde sehr einfach in Struktur. Da kannst du dich fragen, du kannst alle diese Gemeindebauprogramme und was weiß ich, Seminare, sind ja gute Dinge dabei, aber Jesus macht es sehr simpel. Struktur von neutestamentlicher Gemeinde. Macht Jesus nicht kompliziert. Er sagt das in Matthäus 28, Vers 20. Und er sagt, wenn zwei oder drei, das spricht er von einer Versammlung, Gemeinde, wenn zwei oder drei in meinen Namen hinein oder um mich herum versammelt sind, bin ich mitten in, unter ihnen. Amen. Und das ist Struktur von Gemeinde, neutestamentlicher Gemeinde. Keine Pyramide mit einem Mensch an der Spitze, auch keine anderen komischen Sachen, sondern Jesus in der Mitte und zwei oder drei um ihn herum und in seinen Namen hinein bedeutet, sie suchen seine Gegenwart zuerst. Amen. Das heißt, ob du dich im Haus triffst oder ob wir uns hier treffen, immer wenn mehr Leute zusammenkommen, ist natürlich intensiver, kommt Jesus schneller. Darum ist Gemeinde in größeren Versammlungen auch wichtig. Er fühlt sich dort sehr wohl, wenn er angebetet wird. Jesus in der Mitte, im Zentrum und alles um ihn herum. Und wenn du etwas anderes in die Mitte stellst, dann macht Jesus nicht mit und da ist seine Gegenwart weg. Oder gar nicht erst da. Und da kannst du noch so lange am Anfang einer Versammlung beten oder sprechen, wenn zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Er kommt nicht. Weil in seinen Namen, wo seine Jünger zusammenkommen, die ihn suchen, die seine Gegenwart kommen, dort kommt er. Das war das Geheimnis der Urgemeinde. Sie hatten die Gegenwart, die präsente Gegenwart von Jesus alle Zeit mit sich. Im Herzen, Christus in uns und in den Versammlungen. Amen. Und das ist sehr simpel. Jesus in der Mitte, alles um ihn herum. Das himmlische Jerusalem ist auch ein Bild. Der Thron in der Mitte, Anbetung und dann die Mauern ringsherum. Das ist ein Sinnbild für geistliche Leiterschaft. Das setzt Gott natürlich auch ein. Und was die für eine Aufgabe haben, die stehen nicht in der Mitte, die stehen nicht mal dazwischen drin, sondern die stehen ganz außen und unten drunter. Also dort steht geistliche Leiterschaft in der neutestamentlichen Gemeinde. Und diese Jünger, diese Brüder von Jesus, die sich so treffen, um ihn herum sammeln, die haben nur eine Sehnsucht, das ist Jesus, seine Gegenwart und seine Wiederkunft. Die erste Gemeinde, die war erfüllt mit Wiederkunftserwartung von Jesus. Die haben erwartet, dass er in ihren Lebzeiten kommt. Die haben erwartet, dass er recht bald wiederkommt. Die konnten es gar nicht aushalten, ihn zu treffen. Und das ist ein Merkmal von Jüngern, vom Leib Jesu. Ich habe so mal ein Zitat gehört von einem evangelischen Bischof. Also ich gebe es mal rein, weil dem Mann will ich nicht verurteilen, aber das Zitat zeigt eine Meinung, eine Sicht, die weit weg ist von dem, was die Schrift beschreibt. Der Mann braucht viel Gnade. Der hat gesagt, wir in der evangelischen Kirche glaubt ja nicht, dass wir an die Wiederkunft von Jesus glauben. Oder die geschweige denn erwarten. Unser Bestreben gilt dahin, diese Institution am Leben zu erhalten. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wem setzt du da in die Mitte, wem dienst du? Das ist eine große Verführung in der Richtung. Die Gemeinde, die Jesus baut, jetzt immer mehr weltweit, hat ihn in der Mitte, sucht seine Gegenwart und alles andere um sich herum. Und der Geist Gottes fällt in großer Kraft. Amen. Also ich meine, das erwarte ich so sehr. Ich habe jetzt ein Zeugnis gehört, dieser Tage in London, 1500 Männer und Frauen sind zusammengekommen, um Jüngerschaft zu studieren, um auf die Straße zu gehen, anderen zu Jüngern zu machen. Und die hatten eine Abschlussversammlung, da kam der Heilige Geist drauf und mit so einer Kraft, dass die Heiligkeit Gottes war so präsent, habe dann ein Zeugnis von dem Teilnehmer gelesen, die haben nur geheult. Über die Heiligkeit Gottes hat sie so berührt. Und überall sind Dämonen ausgefahren aus den Leuten. Einfach so, weil sie die heilige Präsenz des heiligen Jesus nie aushalten konnten. Amen. Und das erwarte ich auch hier. Aber er kommt nur dort, wo man ihn in die Mitte stellt und auch erwartet. Und er hat es auch verheißen. Und das ist der allerletzte Vers jetzt. Johannes 14, Vers 18 hat Jesus schon vor seiner Kreuzigung gesagt, ich lasse euch nicht aus Weisen als Weisen zurück. Wenn ich mal zum Vater zurückgehe nach meiner Auferstehung, ich lasse euch nicht alleine hier zurück. Ich finde das total großartig. Und da sagt Jesus, ich komme zu euch. Im Heiligen Geist, wissen wir. Aber es gibt auch größere Versammlungen oder Leuten, denen Jesus persönlich begegnet. Und wenn wir offene Augen hätten, Jesus war heute hier in der Anbetung. Es gab einen Punkt, wo das mit dem Heiligen, wo wir ihn angebetet haben. Und du kannst ja nur noch auf die Knie gehen und du spürst das hier. Ich lasse euch nicht alleine zurück, ich komme zu euch. Amen. Und das ist neutestamentliche Gemeindestruktur. Amen. Ihr lieben Kinder Gottes, Brüder, Jünger, Diener, Sklaven, Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde, dem Herrn Sklave seiend, die wir neutestamentliche Struktur suchen. Du, Vision, viele Gemeinden haben unterschiedliche Visionen. Das ist unsere Vision. Wir wollen also die von Jesus suchen, seine Gegenwart. Und daraus entwickelt sich vieles. Viele Dienste entwickeln sich daraus, wenn er in der Mitte ist. Amen.